Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 5. April. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Gestern, da wurde die Polizeiwache in Castrop-Rauxel abgesperrt. Mein Kollege Luca Vöhlgraf, der war mittendrin vor Ort im Einsatz und kann uns ein bisschen erzählen, was hinter diesem Einsatz steckte. Das war alles nämlich einigermaßen kurios. Und wir sprechen über den Kriminalitätsbericht. In Castrop-Rauxel gab es 2023 einen ziemlich krassen Anstieg bei Ladendiebstählen und es gab 2 Tötungsdelikte. Mehr dazu gleich. Wir beginnen aber wie immer mit den Kurznachrichten. Bahnsteig wird umgebaut. Bis heute, also Freitag, sind 3 Bahnsteige in Castrop-Rauxel gesperrt. Die 2 in der Altstadt und der in Merklinde. Der Bahnübergang in Merklinde wird allerdings noch länger zubleiben. Ab Montag wird da nämlich direkt weitergebaut. Die Bahnsteige werden neu gemacht. Fußgänger und Radfahrer, die kommen aber weiter durch, Autofahrer aber eben nicht. Die Arbeiten in Merklinde sind dann wahrscheinlich Ende April fertig. Neue Trinkwasserleitungen. Und wir haben gleich noch 2 Baustellen, allerdings in Ickern. Gelsenwasser erneuert da Trinkwasserleitungen. Die erste Baustelle ist auf der Straße im Emscherbruch zwischen der Friedhofsstraße und der Eilerstraße. Die zweite in der Vogtstraße zwischen den Straßen im Emscherbruch und in der Wanne. Bis Ende Juni müssen sich da Anwohner und Autofahrer auf Einschränkungen einstellen. Leerstand verschwindet. An der B235 gab es viele Jahre den Second-Hand-Laden Zweitens. Der musste aber Ende 2023 schließen. Jetzt ist der Leerstand aber schon wieder weg und es gibt ein neues Geschäft. Sandra Breuer bietet in ihrem Laden Rosalies Massagen, Fußpflege, Liftings und bald auch Permanent Make-up an. Daneben kann man aber auch Deko kaufen. Die Eröffnung, die ist schon morgen, also am Samstag, dem 6. April. Gestern Abend, da war ganz in der Nähe der Altstadt nochmal so richtig was los in Castrop-Rauxel und mein Kollege Luca Vöhlgraf, der war mittendrin. Denn plötzlich war da eine Straße gesperrt und es hieß, da ist irgendwelche Substanzen wurden zur Polizeiwache gebracht. Luca, du stehst jetzt hier mit mir im Studio. Wie haben wir davon eigentlich mitbekommen?
Ich saß eigentlich in der Redaktion hier, so gegen 16 Uhr war es, glaube ich, 16.30 Uhr vielleicht. Da schrieb uns unser Kollege Tobi Weckenburg, der gerade im Urlaub ist, der sicher aber zuhört, der Altstadtring ist hier gesperrt, ungefähr auf Höhe der Polizeiwache.
An der Stelle, hi Tobi.
Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Wir haben vorher kurz bei der Polizei angerufen. Ich bin hingelaufen. Das sind ja von hier auch nur ein paar Minuten. Und so ganz mitten rein konnte ich gar nicht, weil es war nicht nur für Autos abgesperrt, sondern auch für Fahrradfahrer und für Fußgänger. Wir hatten aber relativ schnell die Information, dass Munition bei der Polizei abgegeben worden sind.
Okay, also da hat jemand Munition gefunden und die erste Idee war dann, damit zur Polizei zu gehen.
Genau, also es war jetzt nicht so, wie man sich es vielleicht auch vorstellen könnte, dass jemand was Böses wollte und deswegen irgendwie was Sprengbares bei der Polizei abgegeben hat, sondern wirklich mit bestem Willen ist er zur Polizei gegangen, hat gesagt, ich habe diese Munition gefunden. Heute haben wir auf Nachfrage noch herausgefunden, es war eine Handgranate und es war noch ein bisschen Munition zusätzlich, die gefunden wurde. Allerdings haben wir auch heute erfahren, dass es keine Munition war, die noch scharf war.
Okay, also im Endeffekt war es nicht gefährlich, aber in dem Moment war natürlich klar, verdammt, hier liegt bei uns eine Handgranate auf dem Tresen. Ja, und dann wurde der ganze Bereich gesperrt.
Genau, das war mit die erste Sache, die die Polizei gemacht hat. Es wurde großräumig abgesperrt. Was man auch gemacht hat, man hat den Kampfmittelräumdienst angerufen. Die sitzen in Düsseldorf. Es dauert also ein bisschen, bis die dann hier in Castrop vor Ort sind. Die kamen dann aber am Abend und gegen 20 Uhr ungefähr stand fest, es ist nicht so wild, wie man vielleicht anfangs angenommen hat.
Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Die Frage, die sich mir jetzt direkt stellt, ist, was soll ich denn machen, wenn ich mal eine Munition, irgendwie eine Handgranate auf dem Dachboden oder so finde, vielleicht noch irgendwie in der Kiste vom Opa? Also mit dem Auto direkt zur Polizeiwache nach Castrop fahren, nicht die beste Idee. Was soll man dann stattdessen tun?
Also als Ansprechpartner ist die Polizei eigentlich genau richtig. Uns wurde aber gesagt, man sollte die Handgranate oder auch normale Munition eigentlich keinesfalls noch transportieren, sondern nicht das zur Polizei bringen, sondern einmal anrufen, entweder bei der Stadt oder eben bei der Polizei. Die würden sich dann drum kümmern. Wahrscheinlich schicken die dann jemanden vorbei.
Und der sammelt das Ganze ein.
Ja.
Du warst ja live im Video vor Ort, wer sich das nochmal angucken will, das verlinke ich euch natürlich auch. Wie war denn da so die Stimmung? Hatten die Menschen irgendwie Angst? Hat man sich Sorgen gemacht? Weil wenn der Altstadtring abgesperrt wird, das ist ja jetzt schon eine ziemlich große Straße hier bei uns in Castrop.
Es gab verschiedene Reaktionen. Die Autofahrer waren teilweise ein bisschen genervt. Viele sind einfach direkt auf der Stelle umgedreht, haben kehrt gemacht, sind dahin wieder hingefahren, wo sie herkommen. Weil im Moment ist es ja ohnehin nicht so ganz einfach, hier in der Altstadt mit dem Auto unterwegs zu sein, dadurch, dass die Bahnübergänge gesperrt sind. Bei den Fußgängern war es häufig so, die waren dann, ja, das war kurz nach Feierabend, viele waren irgendwie mit dem Hund draußen, wollten ohnehin nur eine Runde drehen. Da ist ja dann auch mehr oder weniger egal, ob ich jetzt links oder rechts rumlaufe. Die waren aber alle sehr interessiert, weil man sieht ja ab und zu mal, dass die Polizei irgendwo was absperrt, dass es aber die eigene Wache ist, das haben wahrscheinlich die meisten Leute noch nicht gesehen. Und die haben dann auch bei der Polizei immer mal wieder nachgefragt, weil es standen auch mitten auf der Kreuzung dann Polizisten und Polizeiwagen mit Blaulicht. Und da haben die Leute dann nachgefragt, kann ich da nicht vielleicht doch langlaufen oder ja, was ist hier überhaupt los? Auch mich haben dann einige Passanten dort angesprochen, nachdem der Livestream vorbei war. Und ich habe dann auch versucht, soweit es geht, die aufzuklären. Allerdings wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel, wie wir jetzt wissen.
Okay, also um die Lage nochmal zusammenzufassen, für alle, die sich da gestern gewundert haben, was los war. Jemand hat eine Handgranate und ein bisschen Munition zur Polizeiwache gebracht und deswegen wurde im Endeffekt abgesperrt. Aber eine richtige Gefahr, die gab es jetzt nie für die Anwohner oder für Spaziergänger und Autofahrer.
Genau, ich denke mal, die Gefahr hätte bestanden, wenn diese Granate noch scharf gewesen wäre. So wie es jetzt gelaufen ist, war es, glaube ich, am Ende alles halb so wild. Aber natürlich, wenn der Altstadtring, eine wichtige Straße hier in Castrop, gesperrt ist, dann sorgt das erstmal für Aufmerksamkeit.
Danke, Luca, dass du uns das nochmal alles erklärt hast.
Gerne.
Diese Woche wurde von der Polizei der Kriminalitätsbericht veröffentlicht. Und wenn man sich dieses Dokument anguckt, dann ist das erstmal ganz schön lang. Es gibt ganz schön viele Zahlen und alles ist ziemlich kompliziert mit ziemlich seltsamen Wörtern, die vor allem alle Polizeisprech sind. Und ein bisschen Licht ins Dunkel, das bringt jetzt mein Kollege Maurice Prior. Der hat den Bericht nämlich sich mal ganz genau angeschaut.
Hallo.
Hi Maurice. Wie hat sich denn die Kriminalität in Castrop-Rauxel entwickelt? Gibt es da besondere Ausreißer?
Also man muss ja grundsätzlich mal sagen, wir hatten ja so ein kleines Corona-Tief bei der Kriminalität. Da haben viele Straftäter ja teilweise auch nicht so machen können, wie sie vielleicht wollten. So Raubdiebstähle und so weiter waren
Wohnungseinbrüche,
vielleicht gar nicht so gut.
Ne? Wenn ja alle zu Hause sind.
Stimmt, alle waren zu Hause. Da kann keiner bei Nora Wager einbrechen, wenn sie im Homeoffice sitzt. Das ist schwieriger geworden. Und deshalb war dann in dieser Zeit viel weniger los und die Straftaten waren viel geringer. Jetzt 2022 schon und jetzt auch wieder 2023 ist es aber wieder deutlich nach oben gegangen. Also wir haben die meisten Straftaten in Castrop-Rauxel gehabt seit über 10 Jahren. Also in dieser Kriminalstatistik konnte man die vergangenen 10 Jahre sich anschauen und da war es in keinem Jahr mehr als in Castrop-Rauxel. Es waren knapp über 6000 Straftaten im vergangenen Jahr und genau, so ein paar Bereiche haben eben rausgestochen und insgesamt, wie gesagt, ein Höchststand. Und in einigen Bereichen mehr, weniger wurde es eigentlich kaum. Es gab ein bisschen weniger Fahrraddiebstähle, das kann man noch Positives sagen. Aber bei fast allen anderen Delikten sind mehr Straftaten begangen worden.
Damit wir das vielleicht, bevor wir uns nochmal genau die Einzelheiten anschauen, nochmal in Kontext setzen können. Wenn man sagt, okay, wir haben insgesamt so und so viele Delikte, kann man das ja immer schlecht mit anderen Städten vergleichen. Neben Dortmund wirkt die absolute Zahl natürlich total klein. Es wird ja auch quasi gerechnet auf die Einwohner. Wie steht Castrop-Rauxel denn im Vergleich zu den anderen Städten im Kreis Recklinghausen da?
Genau, dafür gibt es diese Kriminalitätshäufigkeitszahl, wird das genannt, wo eben die Straftaten in Relation zur Einwohnerzahl gesetzt werden. Da fallen natürlich dann auch Leute raus, die zwar in Castrop-Rauxel eine Straftat begehen, aber nicht hier gemeldet sind. Aber diese Zahl, wie du gesagt hast, lässt es wenigstens zu, dass man ein bisschen miteinander vergleicht, aber natürlich nur eingeschränkt. Und da ist Castrop-Rauxel an Platz 2 im Kreis Recklinghausen, also hinter Recklinghausen selbst als Stadt, sind wir da an Platz 2, auch noch vor bevölkerungsreicheren Städten wie zum Beispiel Marl, die haben weniger Fälle auf die Einwohner gerechnet gehabt.
Dann lass uns mal einsteigen in die genauen Zahlen. Du hast ja schon angedeutet, in einigen Bereichen ist es ziemlich extrem gestiegen. Welche sind das denn?
Genau, also wenn man sich zum Beispiel den Bereich der Diebstähle anguckt, so ganz grundsätzlich gesprochen sind von 1800 Diebstählen in 2022 ungefähr, sind daraus 2100 Diebstähle geworden, also 300 mehr. Und dann kann man ja unterhalb von Diebstahlarten nochmal so ein bisschen differenzieren. Und da sieht man zum Beispiel beim Ladendiebstahl die krasseste Steigerung. Also da gab es über 500 Fälle im vergangenen Jahr und 2022 waren es ungefähr halb so viele, also 260.
Woran liegt das denn jetzt, dass ausgerechnet die Ladendiebstähle so durch die Decke gegangen sind?
Das haben wir uns natürlich auch gefragt und haben dann nochmal ja, angerufen bei der Polizei, beim Polizeipräsidium in Recklinghausen und nachgefragt. Der Leiter der Kriminalpolizei, mit dem konnten wir dann sprechen an dem Tag, wo der Bericht auch veröffentlicht wurde. Und ja, der hat so ein bisschen zum Hintergrund gesagt, dass die wirtschaftliche Situation natürlich im vergangenen Jahr auch sehr schwierig war für viele Leute. Also die hohe Inflation, die Energiekosten, alle möglichen Preise, die einfach steigen, da ist der Druck auf viele Menschen einfach hoch. Und dann kommen in einer solchen Zeit auch eben mehr Diebstähle vor. Er hat allerdings auch eine Personengruppe so ein bisschen mehr hervorgehoben und hat gesagt, dass im Umfeld der Notunterkunft, also der Zeltstadt an der B235, wo so um die 1000 Geflüchtete und Asylbewerber untergebracht sind, dass es da in diesem Umfeld eben eine Häufung gegeben hat von Fällen. Das bezieht sich auf den Anfang von 2023, sagt der Kommissar, und da haben sie eben bei den Tatverdächtigen, die sie ermitteln konnten, und den Tätern festgestellt, dass von denen ein nicht unerheblicher Teil sozusagen aus dieser Notunterkunft gekommen ist, beziehungsweise dort lebt, dort wohnt und dann eben in den umliegenden Geschäften meistens und in dem Bereich dann solche Ladendiebstähle begangen hat.
Jetzt könnte man natürlich schnell so den Schluss ziehen. Ich sehe das schon so in den Social-Media-Kommentaren, die wir manchmal bekommen. Ja, die Flüchtlinge sind ja auch alle kriminell. Kann man das so pauschal sagen, Maurice?
Nee, das kann man so pauschal natürlich nicht sagen. Wie gesagt, es sind auch rund 1000 Leute mehr, die dort jetzt leben. Dass dann die Kriminalität zu einem gewissen Grad ansteigt, ist erklärbar, weil es einfach auch mehr Menschen sind, die vor Ort sind, in dem Maß vielleicht nicht. Ich habe mich dann aber auch mit dem Erziehungswissenschaftler Ahmed Toprak unterhalten, der an der Fachhochschule in Dortmund lehrt. Jetzt muss ich kurz die Universität noch überlegen, aber es ist die Fachhochschule in Dortmund. Und er kennt sich eben aus mit, ja, Migrationsforschung, das ist so sein Fachgebiet. Und er hat mir eben erklärt, Leute, die in einer prekären Lebenssituation sind, die keine Strukturen haben, die oftmals, ja, das ist ja auch an der Zeltstadt so, da bist du raus aus der Gesellschaft, du bist ja nicht mitten in der Castroper Gesellschaft angekommen, sondern du bist ja eben sehr isoliert, sag ich mal.
Es ist ja auch eine Erstaufnahmeeinrichtung, das heißt, die Menschen werden von da aus dann noch weiter verteilt, das heißt, die haben meistens auch nicht so richtig eine Chance, hier irgendwie Fuß zu fassen, eine Arbeitserlaubnis haben die allermeisten sowieso nicht. Das heißt, ja, die sind ein bisschen gezwungen, da drin zu bleiben.
Genau, die Lage ist sozusagen nicht, wie sie vergleichbar wäre mit einem Standard-Castrop-Rauxeler, der hier schon immer wohnt und schon immer lebt, das ist sowieso klar. Das ist eine Ausnahmesituation, und da sagt eben auch Professor Toprak, das sind eben andere Strukturen, die auch was mit einem machen als Mensch. Also er sagt im Prinzip, das ist was Menschliches, das sind menschliche Verhaltensweisen. Wenn du Frustration erlebst und Perspektivlosigkeit empfindest, dann ist dir so ziemlich, ja, nicht alles egal, aber dann gibst du halt nicht so viel auf diese Regeln, die dir eben, ja, gegeben sind, und dann kommt es zu solchen Häufungen. Er sagt eben auch, das war so ein Zitat, was mir im Kopf geblieben ist, wenn du jetzt 200 oder 1000 Deutsche in eine Halle steckst oder so, in Chile oder sonst wo am anderen Ende der Welt, und die dann da sitzen müssen den ganzen Tag und eben, ja, mit bürokratischen Schwierigkeiten konfrontiert sind und so weiter, dann kommt es auch zu Spannungen, dann kommt es wahrscheinlich auch zu mehr Kriminalität als unter den Einheimischen. Natürlich ist das keine Rechtfertigung für Kriminalität, aber es ist ein Erklärungsansatz.
Ist das Ganze denn zurückgegangen? Du hast ja gesagt, das ist Anfang 2023 besonders aufgefallen. Haben sich die Zahlen da normalisiert im Laufe des Jahres?
Das ist so klar nicht aus dem Polizeibericht zu entnehmen. Der Polizeibeamte hatte mir eben gesagt, dass es dort vor allem diese Häufung gab von Fällen. Das kann durchaus sein, dass sich das entspannt hat bei den Läden, wo wir vor Ort nachgefragt haben. Wir sind dann auch hingefahren zu ein paar Läden, vor allem oben auch auf der Lange Straße, und haben gefragt, ist euch da was aufgefallen letztes Jahr? Ist euch eine Häufung von Fällen hier im Laden vorgekommen? Und da hieß es eigentlich immer, nee, so besonders viel haben wir hier eigentlich nicht erlebt. Also es ist ein bisschen, ja, gespalten, die Lage. Klar gibt es auch viele Geschäfte, die da für einen Ladendiebstahl in Betracht kommen. Aber da müssen wir wohl den nächsten Polizeibericht für 2024 dann abwarten, bevor wir da dann Aussagen treffen können.
In dem Polizeibericht, da stehen zwei Tötungsdelikte drin. Das hat uns ein bisschen überrascht, weil wir dachten, zwei Mordfälle gab es ja gar nicht. Klär doch mal auf, was steckt denn jetzt hinter dieser Zahl zwei Tötungsdelikte?
Genau, zu Tötungsdelikt muss man sagen, das ist jetzt nicht automatisch ein Mordfall oder was einem da als erstes so durch den Kopf geht, sondern das bedeutet einfach, dass die Polizei ermittelt. Das eine war ein versuchter Totschlag und das andere fahrlässige Tötung.
Also zwei Tötungsdelikte haben wir, aber nicht zwei Morde. Was war denn der erste Fall?
Das Beim ersten Fall geht es um einen Vorfall vom 4. April 2023. Da wurde ein Mann vor einer Moschee in Habinghorst zusammengeschlagen, ziemlich brutal getreten, zusammengeschlagen und der Täter ist dann geflohen. Der Mann wurde am 4. April um 11 Uhr dann aufgefunden, leidet heute auch noch unter den Verletzungen. Ja, und der Täter, nach dem wird halt immer noch gesucht, zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung. Dann hat die Staatsanwaltschaft aber entschieden, die Verletzungen sind so schwer, dass da offenbar auch eine Tötungsabsicht war. Also wird wegen versuchten Totschlags dieser Mann mittlerweile auch international mit Haftbefehl gesucht. Der hat Verbindungen in die Niederlande, dort hat er vorher gewohnt, ist aber häufiger zur Moschee nach Kastrop-Rauxel gekommen, ist aber türkischer Staatsbürger, also kein Niederländer, sondern türkischer Staatsbürger, der aber dort zuletzt gelebt hat, wohl auch dort in psychiatrischer Behandlung war und jetzt läuft die Suche. Der Staatsanwalt aus Dortmund, Henna Kruse, sagte, man sei eigentlich optimistisch, dass man den noch findet irgendwann, aber im Moment hat man eben noch keine besonderen Hinweise dazu.
Und was ist der zweite Fall, also die fahrlässige Tötung?
Da geht es darum, dass ein Mensch, 95 Jahre alt, in einem Pflegeheim gestorben ist. Klingt erstmal ziemlich gewöhnlich.
Ja, normal, passiert.
Passiert, denkt man sich nichts bei. Ist auch vielleicht nichts dahinter, das ist noch offen sozusagen. Aber die Enkelin von diesem 95-jährigen Mann, die vermutet, dass die Versäumnisse eines Pflegers dazu geführt haben letztendlich, dass der Mann gestorben ist. Und wirft da eben Versäumnisse vor. Und da hat die Polizei dann Ermittlungen angefangen wegen fahrlässiger Tötung, die jetzt bei der Staatsanwaltschaft liegen. Das Verfahren ist ja dann so, dass die Staatsanwaltschaft entscheiden muss, wenn die Polizei irgendwann fertig ermittelt hat, reicht das, um eine Anklage zu erheben. Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade, dass die Staatsanwaltschaft das jetzt entscheidet.
Okay, also zu dem Fall wissen wir noch nicht mehr.
Tja, so kriminell ist Kastrop-Rauxel, Nora. Hättest du gar nicht gedacht, oder?
Ehrlich, hätte ich nicht gedacht, vor allem, dass das alles so viel mehr geworden ist.
Ja, aber wir gucken uns natürlich auch jetzt nur die schlimmsten Dinge hier an. Die meisten Bürgerinnen und Bürger sind ja ganz normal drauf und begehen keine Straftaten.
Ja, und bei vielen Delikten ist es quasi auch einfach wieder aufs Vor-Corona-Niveau gestiegen. Also gar nicht so, dass man jetzt sagen müsste, das ist alles viel gefährlicher geworden hier. Wenn ihr euch genauer für diese ganzen Daten, Zahlen und so interessiert, dann findet ihr nochmal ein ausführliches Stück von Maurice mit Grafiken, die ihr euch anschauen könnt.
Die du Bayer gesteuert hast.
Ja, die Grafik habe ich gebaut. Kein Problem, Maurice. Die findet ihr nochmal auf rn.de/castrop oder ich verlinke euch die natürlich auch nochmal in die Shownotes. Danke, Maurice.
Gerne.
Morgen soll das Wetter endlich wieder so richtig gut werden. Also Sonne und über 20 Grad. Ich habe mir ganz fest vorgenommen und auf die To-Do-Liste geschrieben, endlich meinen Winterbalkon zu entrümpeln und da mal alles wieder frisch zu machen. Wenn ihr aber noch gar keine Pläne habt und nicht wirklich wisst, was ihr machen wollt, dann kann ich euch einen Artikel ans Herz legen mit Ausflugstipps in Kastrop-Rauxel. Da findet ihr dann ganz unterschiedliche Ideen mit allen Infos, die ihr für euren Ausflug braucht. Die Ideen, die sind auch für Familien geeignet. In den Shownotes, da findet ihr alle Themen, über die wir heute gesprochen haben. Die meisten Themen, die stehen allerdings hinter unserer Paywall. Ihr braucht also ein RN-Plus-Abo, um sie lesen zu können. Wenn ihr schon ein Abo habt, dann ist das natürlich super. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit und auch diesen Podcast. Dann müsst ihr euch nur anmelden. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann probiert's doch gerne einfach mal aus. Wenn ihr in den Shownotes ganz nach unten scrollt, da findet ihr einen Link, über den ihr ein Probeabo abschließen könnt. Und das kostet euch in den ersten 3 Monaten nur 3 Euro, also 1 Euro pro Monat, da kann man eigentlich nichts sagen. Vor kurzem ist auch unsere neue App erschienen, die RN Plus App. Und mit der könnt ihr euch dann unterwegs ganz komfortabel alles anschauen und durchlesen, was wir so produzieren und schreiben für euch. Und ihr könnt euch natürlich auch die Sachen aus der Nachbarschaft anschauen mit eurem RN Plus Abo. Also zum Beispiel die Texte aus Dortmund oder aus Lünen. Das habt ihr dann auf dem Handy direkt in der Hosentasche, nur einen Klick entfernt. Mir bleibt euch nur noch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen, egal was ihr mit dem Sommerwetter anfangt. Hier hinterm Mikro, da stand für euch Nora Wager. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Glück auf!